»Ich habe noch eine Bitte, Frau Oberköchin«, sagte Karl im Anblick des Telefonkastens, der auf einem Tische stand. »Es ist möglich, dass mir morgen, vielleicht sehr früh, meine früheren Kameraden eine Fotografie bringen, die ich dringend brauche. Wären Sie so freundlich und würden Sie dem Portier telefonieren, er möchte die Leute zu mir schicken oder mich holen lassen?« »Gewiss«, sagte die Oberköchin. »Aber würde es nicht genügen, wenn er Ihnen die Fotografie abnimmt?« »Was ist es denn für eine Fotografie, wenn man fragen darf?« »Es ist die Fotografie meiner Eltern«, sagte Karl. »Nein, ich muss mit den Leuten selbst sprechen.« Die Oberköchin sagte nichts weiter und gab telefonisch in die Portiersloge den entsprechenden Befehl, wobei sie 536 als Zimmernummer Karls nannte. Sie gingen dann durch eine der Eingangstüre entgegengesetzte Tür auf einen kleinen Gang hinaus, wo an dem Geländer eines Aufzugs ein kleiner Liftjunge schlafend lehnte. »Wir können uns selbst bedienen«, sagte die Oberköchin leise und ließ Karl in den Aufzug eintreten. »Eine Arbeitszeit von 10 bis 12 Stunden ist eben ein wenig zu viel für einen solchen Jungen«, sagte sie dann, während sie aufwärts fuhren, »aber es ist eigentümlich in Amerika. Da ist dieser kleine Junge zum Beispiel. Er ist auch erst vor einem halben Jahr mit seinen Eltern hier angekommen. Er ist ein Italiener. Jetzt sieht es aus, als könne er die Arbeit unmöglich aushalten, hat schon kein Fleisch im Gesicht, schläft im Dienst ein, trotzdem er von Natur aus sehr bereitwillig ist. Aber er muss nur noch ein halbes Jahr hier oder irgendwo anders in Amerika dienen und hält alles mit Leichtigkeit aus, und in 5 Jahren wird er ein starker Mann sein. Von solchen Beispielen könnte ich Ihnen stundenlang erzählen. Dabei denke ich gar nicht an Sie, denn Sie sind ein kräftiger Junge, Sie sind 17 Jahre alt, nicht?« »Ich werde nächsten Monat 16, antwortete Karl. »Ja, sogar erst 16, sagte die Oberköchin. »Also, nur Mut.« Oben führte sie Karl in ein Zimmer, das zwar schon als Dachzimmer eine schiefe Wand hatte, im Übrigen aber bei einer Beleuchtung durch 2 Glühlampen sich sehr wohnlich zeigte. »Erschrecken Sie nicht über die Einrichtung«, sagte die Oberköchin. »Es ist nämlich kein Hotelzimmer, sondern ein Zimmer meiner Wohnung, die aber aus 3 Zimmern besteht, sodass Sie mich nicht im geringsten stören. Ich sperre die Verbindungstüre ab, sodass Sie ganz ungeniert bleiben. Morgen, als neuer Hotelangestellter, werden Sie natürlich Ihr eigenes Zimmerchen bekommen. Wären Sie mit Ihren Kameraden gekommen, dann hätte ich Ihnen in der gemeinsamen Schlafkammer der Hausdiener aufbetten lassen. Aber da Sie allein sind, denke ich, dass es Ihnen hier besser passen wird, wenn Sie auch nur auf einem Sofa schlafen müssen. Und nun schlafen Sie wohl, damit Sie sich für den Dienst kräftigen. Er wird morgen noch nicht zu streng sein. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Freundlichkeit.« »Warten Sie«, sagte sie beim Ausgang stehenbleibend, »da werden Sie aber bald geweckt worden.« Und sie ging zu der einen Seitentür des Zimmers, klopfte und rief, »Therese?« »Bitte, Frau Oberköchin?« meldete sich die Stimme der kleinen Schreibmaschinistin. »Wenn du mich früh wecken gehst, so musst du über den Gang gehen. Hier im Zimmer schläft ein Gast. Er ist todmüde.« Sie lächelte Karl zu, während sie das sagte. »Hast du verstanden?« »Ja, Frau Oberköchin. Also dann, gute Nacht.« »Gute Nacht wünsche ich.« »Ich schlafe nämlich«, sagte die Oberköchin zur Erklärung, »seit einigen Jahren ungemein schlecht. Jetzt kann ich ja mit meiner Stellung zufrieden sein und brauche eigentlich keine Sorgen zu haben. Aber es müssen die Folgen meiner früheren Sorgen sein, die mir diese Schlaflosigkeit verursachen. Wenn ich um 3 Uhr früh einschlafe, kann ich froh sein. Da ich aber schon um 5, spätestens um 5:30 wieder auf dem Platze sein muss, muss ich mich wecken lassen. Und zwar besonders vorsichtig, damit ich nicht noch nervöser werde, als ich schon bin. Und da weckt mich eben die Therese. Aber jetzt wissen Sie wirklich schon alles und ich komme gar nicht weg. Gute Nacht.« Und trotz ihrer Schwere huschte sie fast aus dem Zimmer. Karl freute sich auf den Schlaf, denn der Tag hatte ihn sehr hergenommen. Und behaglichere Umgebung konnte er für einen langen, ungestörten Schlaf gar nicht wünschen. Das Zimmer war zwar nicht zum Schlafzimmer bestimmt, es war eher ein Wohnzimmer oder richtiger ein Repräsentationszimmer der Oberköchin, und ein Waschtisch war ihm zuliebe eigens für diesen Abend hergebracht, aber dennoch fühlte sich Karl nicht als Eindringling, sondern nur desto besser versorgt. Sein Koffer war richtig hergestellt, und wohl schon lange nicht in größerer Sicherheit gewesen. Auf einem niedrigen Schrank mit Schiebefächern, über den eine großmaschige, wollene Decke gezogen war, standen verschiedene Fotografien in Rahmen und unter Glas. Bei der Besichtigung des Zimmers blieb Karl dort stehen und sah sie an. Es waren meist alte Fotografien und stellten in der Mehrzahl Mädchen dar, die in unmodernen, unbehaglichen Kleidern, mit locker aufgesetzten, kleinen, aber hochgehenden Hüten, die rechte Hand auf einen Schirm gestützt, dem Beschauer zugewendet waren und doch mit den Blicken auswichen. Unter den Herrenbildnissen fiel Karl besonders das Bild eines jungen Soldaten auf, der das Käppi auf ein Tischchen gelegt hatte, stramm mit seinem wilden schwarzen Haar dastand und voll von einem stolzen, aber unterdrückten Lachen war. Die Knöpfe seiner Uniform waren auf der Fotografie nachträglich vergoldet worden. Alle diese Fotografien stammten wohl noch aus Europa. Man hätte dies auf der Rückseite wahrscheinlich auch genau ablesen können, aber Karl wollte sie nicht in die Hand nehmen. So wie diese Fotografien hier standen, so hatte er auch die Fotografie seiner Eltern in seinem künftigen Zimmer aufstellen mögen. Gerade streckte er sich nach einer gründlichen Waschung des ganzen Körpers, die er seiner Nachbarin wegen möglichst leise durchzuführen sich bemüht hatte, im Vorgenuss des Schlafes auf seinem Kanapee, da glaubte er ein schwaches Klopfen an einer Türe zu hören. Man konnte nicht gleich feststellen, an welcher Tür es war. Es konnte auch bloß ein zufälliges Geräusch sein. Es wiederholte sich auch nicht gleich und Karl schlief schon fast, als es wieder erfolgte. Aber nun war kein Zweifel mehr, dass es ein Klopfen war und von der Türe der Schreibmaschinistin herkam. Karl lief auf den Fußspitzen zur Tür hin und fragte so leise, dass es, wenn man trotz allem nebenan schon schlief, niemanden hätte wecken können: »Wünschen Sie etwas?« Sofort und ebenso leise kam die Antwort: »Möchten Sie nicht die Tür öffnen? Der Schlüssel steckt auf Ihrer Seite.« »Bitte«, sagte Karl, »ich muss mich nur zuerst anziehen.« Es gab eine kleine Pause, dann hieß es: »Das ist nicht nötig. Machen Sie auf und legen Sie sich ins Bett. Ich werde ein wenig warten.« »Gut«, sagte Karl und führte es auch so aus, nur drehte er außerdem noch das elektrische Licht auf. »Ich liege schon«, sagte er dann etwas lauter. Da trat auch schon aus ihrem dunklen Zimmer die kleine Schreibmaschinistin, genauso angezogen wie unten im Büro. Sie hatte wohl die ganze Zeit über nicht daran gedacht, schlafen zu gehen. »Entschuldigen Sie vielmals«, sagte sie und stand ein wenig gebückt vor Karls Lager. »Und verraten Sie mich bitte nicht. Ich will Sie auch nicht lange stören. Ich weiß, dass Sie todmüde sind.« »Es ist nicht so arg«, sagte Karl. »Aber es wäre vielleicht doch besser gewesen, ich hätte mich angezogen.« Er musste ausgestreckt daliegen, um bis an den Hals zugedeckt sein zu können, denn er besaß kein Nachthemd. »Ich bleibe ja nur einen Augenblick«, sagte sie und griff nach einem Sessel. »Kann ich mich zum Kanapee setzen?« Karl nickte. Da setzte sie sich so eng zum Kanapee, dass Karl an die Mauer rücken musste, um zu ihr aufschauen zu können. Sie hatte ein rundes, gleichmäßiges Gesicht, nur die Stirn war ungewöhnlich hoch. Aber das konnte auch vielleicht nur an der Frisur liegen, die ihr nicht recht passte. Ihr Anzug war sehr rein und sorgfältig. In der linken Hand quetschte sie ein Taschentuch. »Werden Sie lange hier bleiben?«, fragte sie. »Es ist noch nicht ganz bestimmt«, antwortete Karl, »aber ich denke, ich werde bleiben.« »Das wäre nämlich sehr gut«, sagte sie und fuhr mit dem Taschentuch über ihr Gesicht. »Ich bin hier nämlich so allein.« »Das wundert mich«, sagte Karl. »Die Frau Oberköchin ist doch sehr freundlich zu Ihnen.« »Sie behandelt Sie gar nicht wie eine Angestellte. Ich dachte schon, Sie wären verwandt.« »Oh nein«, sagte sie. »Ich heiße Therese Berchtold. Ich bin aus Pommern.« Auch Karl stellte sich vor. Daraufhin sah sie ihn zum ersten Mal voll an, als sei er ihr durch die Namensnennung ein wenig fremder geworden. Sie schwiegen ein Weilchen, und dann sagte sie, »Sie dürfen nicht glauben, dass ich undankbar bin. Ohne die Frau Oberköchin stünde es ja mit mir viel schlechter. Ich war früher Küchenmädchen hier im Hotel und schon in großer Gefahr, entlassen zu werden, denn ich konnte die schwere Arbeit nicht leisten. Man stellt hier sehr große Ansprüche. Vor einem Monat ist ein Küchenmädchen nur vor Überanstrengung ohnmächtig geworden und 14 Tage im Krankenhaus gelegen. Und ich bin nicht sehr stark, ich habe früher viel zu leiden gehabt und bin dadurch in der Entwicklung ein wenig zurückgeblieben. Sie würden wohl gar nicht sagen, dass ich schon 18 Jahre alt bin. Aber jetzt werde ich schon stärker.« »Der Dienst hier muss wirklich sehr anstrengend sein«, sagte Karl. »Unten habe ich jetzt einen Liftjungen stehend schlafen gesehen.« »Dabei haben es die Liftjungen noch am besten«, sagte sie. »Die verdienen ihr schönes Geld an Trinkgeldern und müssen sich schließlich doch bei Weitem nicht so plagen wie die Leute in der Küche. Aber da habe ich wirklich einmal Glück gehabt. Die Frau Oberköchin hat einmal ein Mädchen gebraucht, um die Servietten für ein Bankett herzurichten, hat zu uns Küchenmädchen heruntergeschickt. Es gibt hier an 50 solcher Mädchen. Ich war gerade bei der Hand und habe sie sehr zufriedengestellt, denn im Aufbauen der Servietten habe ich mich immer ausgekannt. Und so hat sie mich von da an in ihrer Nähe behalten und allmählich zu ihrer Sekretärin ausgebildet. Dabei habe ich sehr viel gelernt.«
»Gibt es denn da so viel zu schreiben?«, fragte Karl.
»Ach, sehr viel«, antwortete sie. »Das können Sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Sie haben doch gesehen, dass ich heute bis 11:30 gearbeitet habe, und heute ist kein besonderer Tag. Allerdings schreibe ich nicht immer fort, sondern habe auch viele Besorgungen in der Stadt zu machen.«
»Wie heißt denn die Stadt?«, fragte Karl.
»Das wissen Sie nicht«, sagte sie.
»Ramses.«
»Ist es eine große Stadt?«, fragte Karl.
»Sehr groß«, antwortete sie.
»Ich gehe nicht gern hin. Aber wollen Sie nicht wirklich schon schlafen?«
»Nein, nein«, sagte Karl. »Ich weiß ja noch gar nicht, warum Sie hereingekommen sind.«
»Weil ich mit niemandem reden kann. Ich bin nicht wehleidig, aber wenn wirklich niemand für einen da ist, so ist man schon glücklich, schließlich von jemandem angehört zu werden. Ich habe Sie schon unten im Saal gesehen. Ich kam gerade, um die Frau Oberköchin zu holen, als sie sie in die Speisekammern wegführte.«
»Das ist ein schrecklicher Saal«, sagte Karl.
»Ich merke es schon gar nicht mehr«, antwortete sie. »Aber ich wollte nur sagen, dass ja die Frau Oberköchin so freundlich zu mir ist, wie es nur meine selige Mutter war. Aber es ist doch ein zu großer Unterschied in unserer Stellung, als dass ich frei mit ihr reden könnte. Unter den Küchenmädchen habe ich früher gute Freundinnen gehabt, aber die sind schon längst nicht mehr hier, und die neuen Mädchen kenne ich kaum. Schließlich kommt es mir manchmal vor, dass mich meine jetzige Arbeit mehr anstrengt als die frühere, dass ich sie aber nicht einmal so gut verrichte wie die, und dass mich die Frau Oberköchin nur als Mitleid in meiner Stellung hält. Schließlich muss man ja wirklich eine bessere Schulbildung gehabt haben, um Sekretärin zu werden. Es ist eine Sünde, das zu sagen, aber oft und oft fürchte ich, wahnsinnig zu werden.«
»Um Gottes Willen«, sagte sie plötzlich viel schneller und griff flüchtig nach Karls Schulter, da er die Hände unter der Decke hielt. »Sie dürfen aber der Frau Oberköchin kein Wort davon sagen, sonst bin ich wirklich verloren. Wenn ich ihr jetzt, außer den Umständen, die ich ihr durch meine Arbeit mache, auch noch Leid bereiten sollte, das wäre wirklich das Höchste.«
»Es ist selbstverständlich, dass ich ihr nichts sagen werde«, antwortete Karl.
»Dann ist es ja gut«, sagte sie. »Und bleiben Sie hier. Ich wäre froh, wenn Sie hier blieben, und wir könnten, wenn es Ihnen recht ist, zusammenhalten. Gleich wie ich Sie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich Vertrauen zu Ihnen gehabt. Und trotzdem, denken Sie, so schlecht bin ich, habe ich auch Angst gehabt, die Frau Oberköchin könnte Sie an meiner Stelle zum Sekretär machen und mich entlassen. Erst wie ich da lange allein gesessen bin, während Sie unten im Büro waren, habe ich mir die Sache so zurechtgelegt, dass es sogar sehr gut wäre, wenn Sie meine Arbeit übernehmen würden, denn die würden Sie sicher besser verstehen. Wenn Sie die Besorgungen in der Stadt nicht machen wollten, könnte ich ja diese Arbeit behalten, sonst aber wäre ich in der Küche gewiss viel nützlicher, besonders da ich auch schon etwas stärker geworden bin.«
»Die Sache ist schon geordnet«, sagte Karl. »Ich werde Liftjunge
und Sie bleiben Sekretärin. Wenn Sie aber der Frau Oberköchin nur die geringste Andeutung von Ihren Plänen machen, verrate ich auch das Übrige, was Sie mir heute gesagt haben, so leid es mir tun würde. Diese Tonart erregte Therese so sehr, dass sie sich beim Bett niederwarf und wimmernd das Gesicht ins Bettzeug drückte. »Ich verrate ja nichts«, sagte Karl. »Aber Sie dürfen auch nichts sagen.« Nun konnte er nicht mehr ganz unter seiner Decke versteckt bleiben, streichelte ein wenig ihren Arm, fand nichts Rechtes, was er ihr sagen könne, und dachte nur, dass hier ein bitteres Leben sei. Endlich beruhigte sie sich wenigstens so weit, dass sie sich ihres Weinens schämte, sah Karl dankbar an, redete ihm zu, morgen lange zu schlafen, und versprach, wenn sie Zeit fände, gegen 8 Uhr heraufzukommen und ihn zu wecken. »Sie wecken ja so geschickt«, sagte Karl. »Ja, einiges kann ich«, sagte sie, fuhr mit der Hand zum Abschied sanft über seine Decke hin und lief in ihr Zimmer. Am nächsten Tage bestand Karl darauf, gleich seinen Dienst anzutreten, trotzdem ihm die Oberköchin diesen Tag für die Besichtigung von Ramses freigeben wollte. Aber Karl erklärte offen, dafür werde sich noch Gelegenheit finden. Jetzt sei es für ihn das Wichtigste, mit der Arbeit anzufangen. Denn eine auf ein anderes Ziel gerichtete Arbeit habe er schon in Europa nutzlos abgebrochen und fange als Liftjunge in einem Alter an, in dem wenigstens die tüchtigen Jungen nahe daran seien, in natürlicher Folge eine höhere Arbeit zu übernehmen. Es sei ganz richtig, dass er als Liftjunge anfange, aber ebenso richtig sei, dass er sich besonders beeilen müsse. Bei diesen Umständen würde ihm die Besichtigung der Stadt gar kein Vergnügen machen. Nicht einmal zu einem kurzen Weg, zu dem ihn Therese aufforderte, konnte er sich entschließen. Immer schwebte ihm der Gedanke daran vor Augen, es könne schließlich mit ihm, wenn er nicht fleißig sei, so weit kommen wie mit Delamarche und Robinson. Beim Hotelschneider wurde ihm die Liftjungenuniform anprobiert, die äußerlich sehr prächtig mit Goldknöpfen und Goldschnüren ausgestattet war, bei deren Anziehen es Karl aber doch ein wenig schauderte, denn besonders unter den Achseln war das Röckchen kalt, hart und dabei unaustrockbar nass von dem Schweiß der Liftjungen, die es vor ihm getragen hatten. Die Uniform musste auch vor allem über der Brust eigens für Karl erweitert werden, denn keine der 10 vorliegenden wollte auch nur beiläufig passen. Trotz dieser Näharbeit, die hier notwendig war, und trotzdem der Meister sehr peinlich schien, 2-mal flog die bereits abgelieferte Uniform aus seiner Hand in die Werkstatt zurück, war alles in kaum 5 Minuten erledigt, und Karl verließ das Atelier schon als Liftjunge, mit anliegenden Hosen und einem, trotz der bestimmten gegenteiligen Zusicherung des Meisters, sehr beengenden Jäckchen, das immer wieder zu Atemübungen verlockte, da man sehen wollte, ob das Atmen noch immer möglich war. Dann meldete er sich bei jenem Oberkellner, unter dessen Befehl er stehen sollte, einem schlanken, schönen Mann mit großer Nase, der wohl schon in den 40er Jahren stehen konnte. Er hatte keine Zeit, sich auch nur auf das geringste Gespräch einzulassen und läutete bloß einen Liftjungen herbei, zufällig gerade jenen, den Karl gestern gesehen hatte. Der Oberkellner nannte ihn nur bei seinem Taufnamen Giacomo, was Karl erst später erfuhr, denn in der englischen Aussprache war der Name nicht zu erkennen. Dieser Junge bekam nun den Auftrag, Karl das für den Liftdienst Notwendige zu zeigen, aber er war so scheu und eilig, dass Karl von ihm, so wenig auch im Grunde zu zeigen war, kaum dieses Wenige erfahren konnte. Sicher war Giacomo auch deshalb verärgert, weil er den Liftdienst offenbar Karls halber verlassen musste und den Zimmermädchen zur Hilfeleistung zugeteilt war, was ihm nach bestimmten Erfahrungen, die er aber verschwieg, entehrend vorkam. Enttäuscht war Karl vor allem dadurch, dass ein Liftjunge mit der Maschinerie des Aufzuges nur insofern etwas zu tun hatte, als er ihn durch einen einfachen Druck auf den Knopf in Bewegung setzte, während für Reparaturen am Triebwerk derartig ausschließlich die Maschinisten des Hotels verwendet wurden, dass zum Beispiel Giacomo trotz halbjährigen Dienstes beim Lift weder das Triebwerk im Keller noch die Maschinerie im Inneren des Aufzugs mit eigenen Augen gesehen hatte, trotzdem ihn dies, wie er ausdrücklich sagte, sehr gefreut hätte. Überhaupt war es ein einförmiger Dienst,
und wegen der 12-stündigen Arbeitszeit abwechselnd bei Tag und Nacht so anstrengend, dass er nach Giacomos Angaben überhaupt nicht auszuhalten war, wenn man nicht minutenweise im Stehen schlafen konnte. Karl sagte hierzu nichts, aber er begriff wohl, dass gerade diese Kunst Giacomo die Stelle gekostet hatte. Sehr willkommen war es Karl, dass der Aufzug, den er zu besorgen hatte, nur für die obersten Stockwerke bestimmt war, weshalb er es nicht mit den anspruchsvollsten reichen Leuten zu tun haben würde. Allerdings konnte man hier auch nicht so viel lernen wie anderswo, und es war nur für den Anfang gut. Schon nach der ersten Woche sah Karl ein, dass er dem Dienst vollständig gewachsen war. Das Messing seines Aufzuges war am besten geputzt, keiner der 30 anderen Aufzüge konnte sich darin vergleichen, und es wäre vielleicht noch leuchtender gewesen, wenn der Junge, der bei dem gleichen Aufzug diente, auch nur annähernd so fleißig gewesen wäre und sich nicht in seiner Lässigkeit durch Karls Fleiß unterstützt gefühlt hätte. Es war ein geborener Amerikaner namens Rennell, ein eitler Junge mit dunklen Augen und glatten, etwas gehöhlten Wangen. Er hatte einen eleganten Privatanzug, in dem er an dienstfreien Abenden leicht parfümiert in die Stadt eilte. Hier und da bat er auch Karl, ihn abends zu vertreten, da er in Familienangelegenheiten weggehen müsse, und es kümmerte ihn wenig, dass sein Aussehen allen solchen Ausreden widersprach. Trotzdem konnte ihn Karl gut leiden und hatte es gern, wenn Rennell an solchen Abenden vor dem Ausgehen in seinem Privatanzug unten beim Lift vor ihm stehen blieb, sich noch ein wenig entschuldigte, während er die Handschuhe über die Finger zog und dann durch den Korridor abging. Im Übrigen wollte ihm Karl mit diesen Vertretungen nur eine Gefälligkeit machen, wie sie ihm gegenüber einem älteren Kollegen am Anfang selbstverständlich schien. Eine dauernde Einrichtung sollte es nicht werden. Denn ermüdend genug war dieses ewige Fahren im Lift allerdings, und gar in den Abendstunden hatte es fast keine Unterbrechung.